Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich.
She's destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success.
Kamala Harris zerstört dieses Land, sagt Donald Trump. Wenn sie Präsidentin wird, hat dieses Land keine Erfolgschance.
Donald Trump actually has no plan for you, because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you.
Genau genommen hat Donald Trump keinen Plan für euch, denn er ist mehr damit beschäftigt, sich selbst zu verteidigen, als sich um euch zu kümmern, das sagt Kamala Harris. Nebeneinander stehend haben sie übereinander gesprochen, beim TV-Duell am Mittwochabend Ortszeit, die amtierende US-Vizepräsidentin und der US-Ex-Präsident. Diese erste Begegnung der beiden Präsidentschaftskandidaten wurde weltweit aufmerksam verfolgt, dazu bei uns ein Gespräch mit der Amerikanistin Heike Paul. Doch zunächst rufen wir uns den Popocatepetl-Twist und den Itzi-Bitzi-Tini-Winnie-Honolulu-Strandbikini in Erinnerung. Eigentlich Zungenbrecher, aber Katharina Valente hat alle dazu gebracht, die Titel unfallfrei über die Lippen zu bekommen. Die Valente, mehr als Sängerin und Tänzerin, ein Weltstar und eine der wohl berühmtesten Stimmen der Nachkriegsjahre und damit des Aufschwungs. Katharina Valente ist, wie am Nachmittag bekannt wurde, in Lugano bereits am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. Beatrix Novi erinnert an sie.
Heidi, Cherie, noch einmal möchte ich dich wiedersehen.
Für die Deutschen der Wirtschaftswunderjahre war Katharina Valente ihre Sängerin. Sie ließ von Paris träumen, behauptete zu wissen, was mexikanisch ist, kam im Traumboot der Liebe ein bisschen mit nach Italien. Sie sang was von Tequila, von Gondolieri und Ukulelen, also von der weiten Welt, wie sie nicht war, die aber damals noch kaum jemand realita besichtigen konnte. Dass die Sängerin dieses stereotypisierten Fernwehs eine für damalige Verhältnisse höchst weltläufige Person war, das kam den Bundesdeutschen gar nicht zu Bewusstsein.
My parents were born in Italy. My father lived in Sweden, my mother grew up in Russia. They were married in Finland, I was born in France. I'm married to an Englishman and we live in Switzerland.
Eine Italienerin, geboren in Paris, wohnhaft in der Schweiz, die Mutter in Russland aufgewachsen. Katharina Valente war Kind und Kindeskind von Artisten, für die, wie für den Hochadel, nationale Grenzen nicht zählten. Theater- und Zirkusbühnen in St. Petersburg, Rom, Helsinki, Paris, Berlin. In dieser Familie beherrschte man Sprachen so nebenher wie die vielen Musikinstrumente, mit denen besonders Katharinas Mutter, die in Russland das Konservatorium besucht hatte, ihre kunstvollen und berühmten Komikernummern bestritt.
Ich habe meine Mutter gesehen als Kind im Theater. Ich war 4 und ich fand das so sensationell. Sie hat mich total inspiriert in alles.
Aber Maria Valente war auch eine Familiendespotin. Nur um den Preis der vorübergehenden Entzweiung gelang es Katharina, sich vom Clan zu lösen. Mit der Bühnensicherheit und der Musikalität, die sie wie ihre Geschwister von klein auf trainiert hatte, war sie nach dem Krieg ihre Karriere angegangen. Trat in Paris mit Liedern von einem damals noch unbekannten Gilbert Bécaud auf, tourte mit dem Zirkus Grock, wo sie ihren ersten Ehemann Erik von Aro kennenlernte, fiel in der Schweiz mit eigenen Gitarrenarrangements von Jazzklassikern auf, kam 1953 zum Orchester Kurt Edelhagen.
Und dann hat man natürlich seinen eigenen Geschmack. Ich bin zu Jazz gegangen und meine Inspiration war Billie Holiday, absolut. Als ich sie gehört habe, gesagt, ich werde Sängerin.
So
dem Jazz gehörte ihr Herz, aber die Popularität der Valente blieb lange in zwei Kulturen geteilt. Mochte der Rest der Welt zwischen New York, Rio und Paris die stimmartistische Jazz-Interpretin bewundern, die junge Bundesrepublik wollte die Schlagersängerin. Und Katharina Valente, von Haus aus diszipliniert und allürenlos, gab auch diesem Publikum, was es wollte, befriedigte auf der Bühne und in Filmen das eiserne Nachkriegsbedürfnis nach leichter Unterhaltung. In diesen Jahren sprach sie nie über ihre grauenvollen Erlebnisse bei Kriegsende als internierte Ausländerin in Breslau. Sie, die Gastarbeiterin, war die Stimme des Aufschwungs, wie der Spiegel 1955 schrieb.
Es geht besser, 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 immer besser, 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 denn wir haben viel geschafft in kurzer Zeit.
Ihre Popularität machte sie auf den deutschen Straßen, wo damals Kinder noch spielen konnten, zur Heldin eines Abzählreims, dessen entschärfte Fassung lautet: Katharina Valente hat Beine wie eine Ente, hat einen Kopf wie eine Kuh und ab bist du. Diese Kinder wären nicht auf die Idee gekommen, dass sie keine Deutsche war. Selbst ihren Akzent hörte man, wenn sie sang, kaum, dank derselben künstlerischen Perfektion, mit der sie ihre stimmliche Virtuosität auf internationalen Bühnen ausbaute. Ella Fitzgerald zollte ihr Tribut. Von Perry Como bis Dean Martin wollten alle mit ihr auf der Bühne stehen. Tournee folgte auf Tournee durch die ganze Welt, bis sie selbst fand, es sei genug. Diese Valente lernten hierzulande viele erst spät kennen. Herrje, schrieb anlässlich ihres 80. Geburtstags im Internet ein Fan, der sie erst über Chet Baker-Platten entdeckt hatte. Was hatten wir da verpasst? Mann, war Wirtschaftswunderland doof.
Katharina Valente ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Beatrix Novi mit einer Würdigung. Klassische Spielfilmlänge. 90 Minuten hat das erste Treffen von Kamala Harris und Donald Trump gedauert. Das TV-Duell im US-Sender ABC. Zu Beginn haben sie sich zum ersten Mal überhaupt die Hand gereicht. Oder vielleicht besser gesagt, ganz kurz die Hand gegeben. Dann folgte alles dem Protokoll. Fragen von Moderator oder Moderatorin, hörbar antworten konnte nur, wessen Mikrofon aktiviert war. Gestern Abend in Philadelphia, heute Nacht zur deutschen Zeit, auch die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Heike Paul hat die Debatte verfolgt. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Universität Erlangen-Nürnberg und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Paul, in den USA ist von der Presidential Debate die Rede. Im Deutschen sprechen wir ein wenig martialischer von einem TV-Duell. Was trifft es in diesem Fall Ihrer Meinung nach besser? Fand zwischen Harris und Trump eine Debatte oder ein Duell statt?
Was wir letzte Nacht gesehen haben, würde ich schon als ein Duell sehen. Auf jeden Fall ist es mehr als eine schlichte Debatte, ein Austausch über Positionen. Dazu geht es dann doch etwas zu rau zu in diesen Formaten. Ganz klar ist es ja ein Wettbewerb, der aufgrund dieser Spielregeln, die Sie angesprochen haben, auch als solcher schon angelegt ist. Und die Qualität des Duells kann man dann schon sehen, zumindest metaphorisch, in den vielen Spitzen, die ausgetauscht wurden. Mehr als Spitzen, zum Teil auch volle Breitseiten.
Zum Duell passt ja eben die Attacke, passt der direkte Angriff. Wie persönlich wurde es denn?
Es wurde schon insofern persönlich, dass beide sich gegenseitig heftig kritisiert haben für Dinge, die sie getan oder auch nicht getan haben. Es wurde insofern persönlich, dass Kamala Harris auch auf ihre eigene Biografie eingegangen ist, auch im Unterschied zu der Biografie ihres Opponenten, auch über seinen Status als Erbe eines Millionenvermögens, da eben auch soziale Differenzen markiert hat. Er hat sie auch mehrfach angegriffen. Man hat schon gemerkt, dass er versucht hat, das zum Teil auch zu lassen, aber sie hat ihn doch so geschickt geködert, dass er dann doch immer wieder auch darauf eingegangen ist, sie durchaus auch persönlich anzufeinden.
Donald Trump hat ja nicht zum ersten Mal neben einer Frau im TV-Duell gestanden. Hillary Clinton hieß einst seine Duellgegnerin. Damals ist es sehr frauenfeindlich zugegangen. Er hat sie frauenfeindlich angegangen. Hat er dieses Mal zum Thema gemacht, dass Kamala Harris eine Frau ist, dass sie vielleicht auch zudem eine schwarze Frau ist?
Das hat er nicht zum Thema gemacht. Er hat auf die direkte Frage eines Moderators das ein bisschen runtergespielt, dass er sich ja auch im Vorfeld schon geäußert hat dazu, dass sie jetzt anscheinend ihre Schwarzheit neu entdeckt hat im Zuge des Wahlkampfes und das jetzt irgendwie ausnutzen möchte. Er hat dann versucht, das so stehen zu lassen, hat gesagt, naja, meinetwegen kann sie sein, was sie will. Aber auch das war natürlich absolut herablassend. Aber er hat versucht, da nicht einzusteigen. Generell würde ich sagen, war das Duell eigentlich mehr über Kompetenzen als über Geschlecht.
Kompetenzen auf ganz konkrete politische Themen bezogen, zum Beispiel auch das Thema Abtreibung, das natürlich kein rein weibliches Thema ist.
Eben, also Abtreibung war ein wichtiges Thema, das wurde ja auch antizipiert. Da hat sie wiederum auch eben gesprochen als Frau, als potenziell betroffene Person angesichts der Gesetzeslage, die ja so verschärft ist, dass sie einen, man könnte sagen, Gesundheitskrise für Frauen in bestimmten Bundesstaaten produziert hat. Und da ist sie natürlich auch sehr unbarmherzig mit ihm ins Gericht gegangen und auch sehr geschickt, denn sie hat ihn verantwortlich gemacht für diese neue Gesetzeslage. Nicht so sehr den Supreme Court, sondern eigentlich seine Initiative der Besetzung des Supreme Courts, und dann sprach sie immer von dem Trump-Abortion-Ban. Und ich glaube, das war strategisch sehr klug, um ihn da auch zur Rechenschaft zu ziehen für die Misere, die da doch in Landesteilen gerade herrscht.
Jetzt haben Sie gerade strategische Klugheit bei Kamala Harris festgestellt. In welchen Rollen, Frau Powell, haben Sie die beiden erlebt? Oder anders gefragt, welche Rollen haben die beiden sicherlich nicht unbewusst eingenommen?
Interessant war für mich, dass beide ja versucht haben zu sagen, sie stehen für Wandel und Wechsel. Und es ist für beide ja gar nicht so einfach war, das zu verkörpern. Der eine war schon Präsident 4 Jahre, die andere ist gerade Vizepräsidentin. Also es ist keine Position, aus der man heraus sehr gut für sich reklamieren kann, ich stehe für Wandel. Besser geschafft hat es, denke ich, am Ende Kamala Harris, die in ihrem Staatsanwaltsduktus zum Teil schon aufgetreten ist und Trump so ein bisschen auf die Anklagebank gesetzt hat. Und er dadurch auch oft in so eine defensive Position kam und sich gerechtfertigt hat und da nicht immer sehr klug und geschickt vorgegangen ist. Insofern hat er sich da durchaus auch interpellieren lassen in diese Rolle. Und das hat natürlich sie dann am Ende sehr viel souveräner aussehen lassen.
Ja, und um Souveränität und Persönlichkeit geht es ja bekanntlich bei so einem US-amerikanischen TV-Duell viel mehr als womöglich um Inhalte. Würden Sie das auch nach der heutigen Nacht bestätigen?
Ich würde es insofern bestätigen, dass die Fragen, die gestellt wurden, eigentlich in beiden Fällen nicht immer wirklich auch beantwortet worden sind. Also weder Kamala Harris noch Donald Trump sind zielgerichtet auf den konkreten Inhalt der Frage eingegangen. Sie haben beide versucht, die Fragen dann auch zum Anlass zu nehmen, um Punkte zu präsentieren, die ihnen besonders wichtig waren und auch hier und da eben den Fragen auszuweichen. Und dadurch wurde eben das Performative auch besonders wichtig, weil hier dann so eine bestimmte Selbstinszenierung beobachtbar war, die zum Beispiel für die FernsehzuschauerInnen auch durchaus unterhaltsam sein konnte. Wir hatten ja in der Übertragung diesen Split Screen. Wir haben immer beide gesehen, aber immer nur die Köpfe. Und man hat dann auch gesehen, dass während Trump sprach, Harris schon auch sehr bewusst ihre Mimik eingesetzt hat. Ja, sie hat dann amüsiert geschaut, manchmal auch gelächelt, so ein bisschen nach dem Motto, was redet er da? Aber sie hat sich da nicht in irgendeiner Weise echauffiert, sondern sie war sehr cool. Umgekehrt kann man sagen, dass Trump, während sie gesprochen hat, immer dieses düstere Gesicht aufgesetzt hat, was wir von ihm auch kennen. Und insofern haben wir da durch diese Kameraführung nochmal so einen anderen Eindruck auch bekommen von dem Duell, was sehr stark auf diese performative Dimension abzielt.
Apropos Performance oder Inszenierung, auch die Parteitage der beiden großen US-Parteien wurden ja ganz aufmerksam beobachtet. Besonders eindrucksvoll war die tagelange, ich nenne sie jetzt mal Riesenshow der Demokraten. Mitte August in Chicago. Friends and Family waren da sehr präsent, sowohl von Kamala Harris als auch von ihrem Running Mate Tim Walz. Bei diesem TV-Duell heute Nacht nun die beiden Präsidentschaftskandidaten ganz allein. Das ist doch so ungefähr das komplette Gegenprogramm, was die Inszenierung angeht, oder?
Es ist das Gegenprogramm und es ist natürlich jetzt sehr fokussiert, sehr konzentriert auf was können sie sozusagen rüberbringen, wenn sie auf sich allein gestellt sind. Die Regeln des Duells haben ja auch vorgesehen, dass niemand sich besprechen darf zwischendurch. Es gab 2 Werbepausen. Es war also untersagt, dass die beiden sich dann noch Ratschläge holen von ihrem Team. Es war nicht möglich. Es war ja auch keine Stimmung im Studio, weil eben kein Publikum da war. Insofern war es sehr, sehr reduziert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man von Anfang bis Ende ganz auf diese beiden Personen konzentriert war.
Wie entscheidend solch ein TV-Duell sein kann, das hat allein das letzte im Juni gezeigt. Joe Biden sah sich nach seinem Auftritt gezwungen, beziehungsweise er wurde womöglich auch gezwungen, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Kann man die Bedeutung dieser medialen Begegnung gar nicht hoch genug einschätzen?
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke, dass beide Kandidaten gestern erstmal geliefert haben, auch für jeweils ihre Anhängerschaft. Auch wenn wir heute denken, dass es für Trump nicht so gut gelaufen ist, wird seine Basis ihn toll gefunden haben, genau in der Art, wie er da performt hat. Harris hat versucht, schon ein bisschen mehr auch Wählerinnen und Wähler zu gewinnen und sich eben inszeniert als auch eine Kandidatin der Mitte. Ob das erfolgreich sein wird, das wird abzuwarten sein. Das sehen wir wahrscheinlich erst in den Statistiken in den nächsten Tagen, Wochen. Ich denke, das ist nicht so einfach, von einem gewonnenen Duell auf höhere Gewinnchancen bei der Wahl zu schließen. Denn Sie haben vorhin Hillary Clinton angesprochen. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte, werden wir sehen, dass auch Hillary Clinton konzidiert wurde, dass sie Debatten gegen Trump gewonnen hat. Aber die Wahl hat sie nicht gewonnen. Insofern werde ich mich in so einer Extrapolation von diesem vielleicht gelungenen Duell für Harris auf eine gewonnene Wahl, wäre ich da jetzt gerade noch so ein bisschen vorsichtig.
Kurz nach dem TV-Duell kam ja noch eine Nachricht, auf die viele schon gewartet hatten. US-Superstar Taylor Swift hat sich zu Wort gemeldet mit ihrer Wahlentscheidung. Sie werde für Kamala Harris und Tim Walz stimmen, hat sie bekannt gegeben. Ist diese Erklärung womöglich gewichtiger am Ende als das TV-Duell selbst?
Ist es vielleicht in ähnlicher Weise schwer zu prognostizieren, was daraus wird? Ich denke, wir haben bei Taylor Swift in der Vergangenheit gesehen, dass was sie schon schafft, ist eine Form der Mobilisierung. Also das haben wir im letzten Jahr gesehen, dass sie mit einem Aufruf es geschafft hat, dass innerhalb kürzester Zeit sich über 30.000 Wähler und Wählerinnen registrieren haben lassen. Ja, also ich glaube, diese Form der Mobilisierung, die kann schon von ihr ausgehen. Inwiefern das am Ende auch sich im Wahlergebnis niederschlägt, wird man noch sehen. Aber ich habe heute Mittag mal geschaut. Um 13 Uhr hatte diese Verlautbarung von Taylor Swift bereits 3 Millionen Likes.
Die Amerikanistin Heike Paul zum TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und vom US-Wahlkampf geht es jetzt nach Berlin zur deutschen Politik. Großen Raum in der Generaldebatte im Bundestag nahm heute wenig überraschend das Scheitern der Migrationsgespräche zwischen Bundesregierung und Union ein. Von der Inszenierung einer Theateraufführung sprach Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz konterte nicht minder eloquent. In gewisser Weise sollte es später auch noch um tatsächliche Inszenierungen und ums tatsächliche Theater gehen, denn auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth trat vors Mikrofon. Die Kultur, ein Tagesordnungspunkt unter ferner liefen. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat die Debatte verfolgt.
Es war mittags um 12, als etwas Bemerkenswertes im Bundestag passierte. Dort, wo gerade noch fast jeder Platz besetzt war, wurde es plötzlich leer. Die Generaldebatte, in der es um Krieg und Frieden, um Sicherheit und Wirtschaft ging, lief schon seit 3 Stunden. Viele brauchten offenbar mal ein Päuschen. Das war der Moment für die Kultur. Ihr Anteil am Bundeshaushalt beträgt 0,5%. Da fällt kaum auf, dass er im nächsten Jahr geringer ausfallen wird als dieses Jahr. Wie viel genau, das ist noch Verhandlungssache, aber mehrere Millionen. Statistisch ist das aber kaum mehr darstellbar im Vergleich zu den Haushalten anderer Etats. Kaum Zuschauer, kaum Geld. Also fühlt sich die Chefin des BSW, Sarah Wagenknecht, an der falschen Stelle.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie uns in den Kulturteil einsortiert haben, müssen Sie jetzt auch noch mal eine Rede zur Generaldebatte ertragen.
Das ist umso bemerkenswerter, als das BSW sich weder für Bildungs- noch Kulturpolitik im Bundestag zu interessieren scheint. In beiden Ausschüssen bringt sie kaum etwas ein oder schickt einfach niemanden hin. Die Oppositionsarbeit müssen also andere übernehmen. Und das scheint bei den vielen Baustellen der grünen Kulturstaatsministerin auch nicht zu schwer. Wer jenseits der Mikrofone mit Claudia Roth spricht, der hört, wie sie die Bandbreite ihres Jobs unterschätzt hat. Kleiner Etat, aber sehr viele Felder. Film, Buch, Medien, Theater, Kunst, Musik, Museen, Gedenkstätten, Erinnerung, Kreativwirtschaft. Alles braucht Förderung und Reform und viel Sensibilität im Umgang mit den dort Schaffenden. Von dort bekommt sie aber vor allem Brandbriefe. Entweder wegen der geplanten Kürzungen, gerade in der freien Szene, oder bei den Übersetzern. Oder aber sie bekommt Druck, wie aus der Filmwirtschaft, die seit Jahren auf eine Förderreform wartet.
Es gibt Teile der Kulturschaffenden, die sich nicht mehr gehört fühlen,
sagt Christiane Schenderlein, kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion.
Aktuell steckt der Wirtschaftsstandort Deutschland in einer Krise. Dazu zählt auch die Kreativwirtschaft als drittgrößte Branche mit fast 2 Millionen Beschäftigten. Auch diese ist gefährdet.
Untersuchungen zeigen es immer wieder, der Kulturetat ist gemessen an seiner wirtschaftlichen und sozialen Wirkung, ein echtes Schnäppchen. Und dennoch ist es der Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht gelungen, die Kürzung zu verhindern. Jedenfalls noch nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
verhandelt wird ja weiter.
Dieser Haushalt ist ein Kraftakt. Er war Zwängen unterworfen wie kein anderer. Und nicht alles, was wir für richtig und für notwendig gehalten haben, konnten wir möglich machen.
Als einen der Gründe nennt sie die Kosten für die Erhaltung einer freien Welt. Etwa die Unterstützung der Ukraine. Einer freien Welt als Grundlage für eine freie Kultur. Und natürlich war ihr Kulturetat in Pandemiezeiten überproportional gewachsen. In dieser Hinsicht alles eine Frage des Kontextes. Dennoch bleibt Claudia Roth kaum Kritik erspart. Vor allem, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich der Kern ihrer Politik? Sie ist bekannt für Auftritte, in denen sie die Kraft der Demokratie und der Vielfalt betont. Aber die beschwerliche Alltagsarbeit, angefangen mit der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Filmförderung bis hin zum Gedenkstättenkonzept, scheint sie eher zu verschleppen. Alles dauert und für viele zu lange. Ihre FDP-Mitstreiterin Anniko Glogowski-Merten stellt in aller Öffentlichkeit dies fest.
Jahr für Jahr ändern sich die Prioritäten, ohne dass ein langfristiges und nachhaltiges Konzept erkennbar wäre.
Die Ampel streitet sich also auch in der Kulturpolitik.
Was mir fehlt, ist eine klare Vision. Was möchte unsere Staatsministerin in ihrer Amtszeit erreichen? Wofür steht die Kulturpolitik? Welche langfristigen Ziele werden verfolgt?
Das Gute an diesem Tag, der Einspardebatte im Bundestag, es war die erste Lesung zu diesem Thema. Die Verhandlungen haben gerade erst begonnen. Und als die gerade gehörte kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion dem FDP-Finanzminister dankte, dass die Einsparungen nicht so schlimm gewesen seien wie bei anderen Ressorts, blitzte kurz Hoffnung auf im Plenum. Also unter den wenigen Anwesenden jedenfalls.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio über die Debatte zum Kulturhaushalt im Bundestag. Die Spielstätte Kampnagel in Hamburg wird aufwendig umgebaut. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Enne Seidel.
Kampnagel gilt als eine der wichtigsten Spiel- und Produktionsstätten der freien Tanz- und Theaterszene in Deutschland. Untergebracht ist sie in einem alten Hamburger Fabrikgebäude. Und das soll ab 2026 umfassend saniert und erweitert werden. Die Pläne dafür wurden heute in Hamburg vorgestellt. Zum einen werden die bestehenden Räume denkmalgerecht modernisiert, zum anderen sind zwei Neubauten geplant. Es wird in Zukunft also deutlich mehr Platz geben für die Kunst. Gleichzeitig soll die Spielstätte nachhaltiger werden. Durch die Modernisierung müsse zum Beispiel deutlich weniger geheizt werden, teilte die Hamburger Behörde für Kultur und Medien mit. Umbau und Erweiterung übernimmt das französische Architekturbüro Lacaton et Vassal, das vor 3 Jahren mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. Kosten soll das Ganze insgesamt knapp 170 Millionen Euro, 60 Millionen davon übernimmt der Bund. Für das Museum of Modern Art in New York geht im kommenden Jahr eine Ära zu Ende. Der langjährige Direktor des Museums, Glenn Laurie, hört auf. Seit fast 30 Jahren leitet er das MoMA. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um über die Zukunft des Museums nachzudenken, sagte der Kunsthistoriker, der in wenigen Tagen 70 wird, der New York Times. Unter Glenn Laurie wurde das MoMA 2-mal aufwendig umgebaut. Die Ausstellungsräume wurden mehr als verdoppelt. Außerdem wurde in seiner Amtszeit ein Forschungs- und Bildungszentrum gegründet und ein neues Ausstellungskonzept entwickelt. All das mit Erfolg. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist gestiegen. Heute kommen jedes Jahr fast 3 Millionen Menschen ins MoMA. Wie das Museum mitteilte, soll jetzt ein internationales Beratungsunternehmen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Glenn Laurie suchen. Die Choreografin, Performerin und Theaterkünstlerin Joanna Tischkau wird in diesem Jahr mit dem Tabori-Preis ausgezeichnet. Er gilt als die bundesweit höchste Auszeichnung für freischaffende darstellende KünstlerInnen. Joanna Tischkau eigne sich Formsprachen von Sitcoms, Hip-Hop oder dem deutschen Karneval an und treibe sie auf jene Spitzen, die deren Abgründe offenbaren, heißt es zur Begründung. Der Tabori-Preis ist nach dem Schriftsteller und Theaterkünstler Georges Tabori benannt und mit 100.000 Euro dotiert. Er wird Anfang Oktober in Berlin verliehen. Das iranische Regieduo Mariam Mogadam und Behtash Sanaiha wurde offenbar erneut an einer Ausreise aus dem Iran gehindert. Auf dem Flughafen in Teheran seien ihre Pässe beschlagnahmt worden und man habe ihnen mitgeteilt, dass sie das Land nicht mehr verlassen dürften, schrieben die Filmemacher auf Instagram. Die beiden konnten Anfang des Jahres schon nicht zur Berlinale kommen, wo ihr Film »Ein kleines Stück vom Kuchen« Weltpremiere gefeiert hat. Auch damals waren ihre Pässe beschlagnahmt worden. Den Film hatte das Duo weitgehend heimlich gedreht, auch während der Massenproteste im Iran nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Generaldebatte im Bundestag ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend, sowie auch das TV-Duell in den USA. Das war Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.